Am 26. September ist Bundestagswahl. Vince, kennst du Leute, die nicht wählen dürfen?
Ja, kenne ich tatsächlich. Meine Familie mütterlicherseits kommt aus Kasachstan bzw. der ehemaligen Sowjetunion. Damals in den frühen 90ern waren Post-Sowjets ziemlich privilegiert und hatten die deutsche Staatsbürgerschaft ziemlich schnell bekommen. Nichtsdestotrotz habe ich auch einige Verwandte, die, trotz dass sie in Deutschland wohnen, nicht in Deutschland wählen dürfen. Und mein Opa väterlicherseits hat sein Leben lang in Deutschland gearbeitet und hatte trotzdem nur die ungarische Staatsbürgerschaft und durfte deswegen auch in Deutschland nicht wählen.
Ja, krass. Bei mir ist es mein Vater, also der lebt schon seit über 40 Jahren in Deutschland und also mehr als er jemals in der Türkei gelebt hat und wird sehr wahrscheinlich auch niemals zurückkehren, aber hat eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft und ist deshalb auch ausgeschlossen von der Bundestagswahl.
Und damit ist er auch nicht alleine. Insgesamt 14% der Volljährigen in Deutschland dürfen nicht wählen. Das sind fast 10 Millionen erwachsene Menschen, die in Deutschland leben.
Und damit haben sie wirklich gar keine Chance, repräsentiert zu werden.
Was macht das mit ihnen? Was bedeutet das für unsere Demokratie? Und was können wir tun? Diese und weitere Fragen wollen wir mit unseren GästInnen besprechen.
Und in dieser Folge sind dabei Refia Elek, sie ist Journalistin aus Bremen, Fotis Matenzoglu, europapolitischer Sprecher bei den Linken in Nordrhein-Westfalen und langjähriges Vorstandsmitglied im Landesintegrationsrat in NRW. Und Alexander Dexbach vom Landesnetzwerk Migrantenorganisation Sachsen-Anhalt, kurz LAMSA.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Solidarität. Was können wir tun? Ich bin Vince.
Und ich bin Neil und wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Refia Elek und ich arbeite bei Radio Bremen. Ich bin auch gebürtig Bremerin, dort geboren, aufgewachsen. Ich bin die Enkelin von türkischen GastarbeiterInnen in der dritten Generation und habe tatsächlich bisher den türkischen Pass. Das wird dann später nochmal relevant für die Folge, aber so viel schon mal von mir.
Ja, dann mache ich direkt weiter. Hallo von mir, ich bin Alexander und ich arbeite beim Landesnetzwerk Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt, kurz LAMSA, und beschäftige mich dort vor allem mit der politischen Partizipation von Migrantinnen und Migranten seit nun schon knapp 9 Jahren und hoffe, heute ein bisschen was aus meiner Arbeit und meinem Wissen erzählen zu können.
Mein Name ist Fotis Matenzoglu. Ich bin Mitglied im Landesvorstand der Linken Nordrhein-Westfalen und war langjähriges Mitglied im Landesintegrationsrat Nordrhein-Westfalen. Dementsprechend setze ich meinen Schwerpunkt auch auf politische Partizipation, Migrationspolitik und Integrationspolitik. Ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch und ob wir Lösungsansätze oder Lösungen auch finden können. Danke.
Ja, und genau deshalb seid ihr hier, weil wir über das Thema Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft sprechen wollen. Und jetzt ist es ja gar nicht mehr so weit weg bis zur Bundestagswahl. Und Fotis, du darfst dieses Jahr zum ersten Mal wählen. Wie fühlt sich das für dich an?
Genau, es ist quasi eine Premiere, obwohl ich schon sehr, sehr viele Jahre vorher politisch aktiv gewesen bin. Zu meiner Vita, ja, es ist das erste Mal, dass ich für den Bundestag wählen kann. Ich bin erst seit 2017 eingebürgert worden, habe jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft, eine griechische und eine deutsche Staatsbürgerschaft. Hintergrund des Ganzen ist, dass seit 92 EU-Bürger zwar kommunal wählen dürfen und zu Europawahlen, aber nicht das Recht haben auf die Wahlen zu den Landtagswahlen und den Bundestagswahlen. Das hat sich jetzt mit meiner Einbürgerung geändert und ich bin sehr froh. Allerdings ist das noch ein großes Problem, weil ich glaube, dass Deutschland, was politische Partizipation angeht, noch in der Steinzeit lebt.
Hier im Gegensatz zu Fotos darfst du ja noch nicht bei der Bundestagswahl wählen und darüber hast du was bei Instagram gepostet und zwar hast du geschrieben, Zitat, ich war zu faul, mich um diesen ganzen bürokratischen Tamtam zu kümmern. Magst du was dazu erzählen?
Ja, ich darf tatsächlich nicht wählen, da ich noch die türkische Staatsbürgerschaft habe. Und ja, es war mir die letzten Jahre, wie ich das schon auf Instagram geschrieben habe, einfach zu viel Aufwand neben Uni, neben Arbeit und so weiter, sich damit auseinanderzusetzen mit dem ganzen Bürokratischen. Heute bereue ich das aber natürlich, dass ich halt vor 2, 3 Jahren, weil so 6 Monate dauert das nicht, das dauerte schon so 1, 1,5 Jahre, bis man den Pass auch bekommt. Und warum ich mich halt vor 2, 3 Jahren nicht drum gekümmert habe. Ich habe vorher das auch nie so richtig hinterfragt, ehrlich gesagt. Klar, fand man das schon so ein bisschen unfair, aber ich bin jetzt 29 Jahre alt und habe zum ersten Mal, hätte ich die Möglichkeit, so nach Jahren irgendwie dabei zu bestimmen, wer Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird, in dem Land, wo ich ja geboren aufgewachsen bin, auch weil das ist ja auch nochmal wichtig, ich bin ja gar nicht eingewandert, sondern ich bin hier geboren und ich kann es halt nicht. Und das hat mich seit ein paar Wochen echt krass zum Nachdenken gebracht.
Ja, wir haben uns auch in der Vorbereitung ziemlich mit diesem zu faul auseinandergesetzt und haben uns dann die Frage gestellt, ist der bürokratische Aufwand einfach eine zu hohe Hürde?
Für mich persönlich war es das tatsächlich. Also ich, man muss ja erstmal die ganzen Unterlagen, Rentenversicherung, das, was man die letzten Jahre irgendwie alles gemacht hat, zusammentragen. Dann braucht man auch noch deine Geburtsurkunde. Und wenn du in einem anderen Land geboren wurdest, dann hat das ja auch nochmal, dann erschwert es ja auch nochmal so diese ganze Aufgabe. Bei mir jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem musst du dich ja aktiv immer damit auseinandersetzen. Also auch meine ganzen Cousinen, die sind jetzt alle deutsch. Und das hat bei denen so lange gedauert, so viel hin und her. Es ist tatsächlich wirklich sehr aufwendig. Also man muss sich wirklich aktiv Zeit dafür nehmen.
Ja, wie du schon erwähnt hast, bist du ja auch in Deutschland geboren und arbeitest und zahlst Steuern hier. Und ist es ja nicht eigentlich ungerecht, dass die deutsche Staatsbürgerinnenschaft nicht von Geburt an, dass du die nicht bekommen hast von Geburt an, um jetzt eben, seit du 18 bist, hier wählen zu dürfen, beziehungsweise warum darf man, also warum darfst du keine deutsche, also keine doppelte Staatsbürgerschaft haben?
Ich bin mir da tatsächlich noch nicht so ganz sicher. Also dazu kann ich nicht so viel sagen, weil es in den letzten Jahren ja schon die Diskussion gab, dass türkeistämmige Menschen auch die doppelte Staatsbürgerschaft kriegen sollten. Also mit Ländern wie Marokko und so weiter hat es ja immer irgendwie funktioniert. Meine ganzen marokkanischen Freundinnen haben alle doppelte Staatsbürgerschaft. Bei so türkischstämmigen war das irgendwie nicht so der Fall. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht so krass damit beschäftigt. Dazu könnte ich, glaube ich, jetzt so vom Rechtlichen her nicht so viel sagen. Aber unfair ist es auf jeden Fall, dass ich den Pass nicht direkt bekommen habe. Also wenn man irgendwo geboren wird, dann finde ich persönlich, sollte man auch direkt den Pass dort bekommen. In Kanada und sowas kriegt man das ja auch. Und auch zum Beispiel in so Ländern wie Türkei und so, wenn du dort geboren wirst, dann kriegst du halt auch direkt den Pass. Seit 2003 ist es in Deutschland allerdings so, oder seit 2000, dass du direkt den Pass bekommst. Also meine kleine Schwester hat direkt den Pass bekommen. Ich hätte den auch gerne direkt bekommen. Oder wenn es der Fall ist, dass zum Beispiel Menschen hier geboren aufgewachsen sind, dass überhaupt dieser ganze Prozess vielleicht einfach erleichtert werden sollte. Also warum muss ich all die Sachen irgendwie nochmal vorlegen und warum muss es bei mir so endlos lange dauern, wenn ich ja, also wenn der Pass für mich in den meisten Fällen eher so zweitrangig ist. Also das ist ja, ich habe noch nie so richtig irgendwo anders gelebt. Also ich glaube, da muss man diese ganzen Mechanismen einfach nochmal so überdenken und auch diese ganzen Strukturen einfach erleichtern, sage ich mal.
Ja, Alexander und Furtis, ihr seid ja auch, also in eurer Arbeit beschäftigt ihr euch ja auch mit dem Thema. Wie seht ihr das denn so?
Es ist so, seit 2000, das vielleicht mal als Ergänzung, ist es so, dass man mit Geburt in Deutschland auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhält. Das ist das sogenannte Abstammungsprinzip, nennt sich das. Damals noch mit Optionspflicht, das heißt, man musste sich dann mit Anfang der Volljährigkeit entscheiden zwischen einer der beiden Staatsbürgerschaften. Bis dahin hatten man beide. Die ist aber seit 2014 weggefallen. Also seitdem ist es so, dass alle Kinder, die in Deutschland geboren worden sind, die beide Staatsbürgerschaften haben können, auch keine Optionspflicht mehr haben. Das ist relativ neu, diese Entwicklung. Aber unabhängig davon, vom Einbürgerungs- oder vom Staatsangehörigkeitsrecht, denke ich, und das ist eine Position, die ich glaube ich mit vielen teile, sollte man in Zeiten, in denen Mobilität stark ist und eher noch zunimmt, mal darüber nachdenken, inwiefern staatsbürgerliche Rechte wie eben Wahlrecht noch überhaupt an Nationalitäten gekoppelt sein sollten, weil das ist letztendlich ein Verständnis, was noch aus dem 20. Jahrhundert aus dem 19. und 20. Jahrhundert, wo die ganzen Nationalstaaten sich gegründet haben, herrührt. Aber das ist meiner Meinung nach oder der Meinung, die wir bei Lamsa vertreten, nach mittlerweile überholt. Also wir sind ganz klar dafür, das voneinander zu trennen und unabhängig von Nationalitäten und Staatsbürgerschaften ein Wahlrecht zu ermöglichen.
Also dann das zu koppeln an den Lebensort, oder?
Genau, an den Lebensort zu koppeln. Also einfach zu sagen, da wo man lebt, da, wo man betroffen von politischen Entscheidungen ist, da, wo man Steuern zahlt, da sollte man noch wählen dürfen. Da sollte man darüber mitentscheiden, welche politischen Entscheidungen getroffen werden. Und da sollte man noch darüber mitentscheiden dürfen, wie die Steuern ausgegeben werden. Das ist die Position, die wir vertreten. Und dazu gibt es ja Vorschläge. Also über den Zeitraum kann man sprechen. Wir kommen darauf sicherlich später nochmal zu sprechen, wenn es um andere EU-Staaten geht, die kommunales Wahlrecht eben ermöglichen, auch für Drittstaatenangehörige. Es gibt ja da Beispiele, wo gesagt wird, okay, unter den und den und den Bedingungen ist ein Wahlrecht möglich. Und ich glaube, da kann man sich gut dran orientieren. Und falls das nochmal zur Sprache kommen sollte, auch dass unsere Verfassung bietet da mehr Möglichkeiten oder dass unser Grundgesetz bietet da mehr Möglichkeiten, als man gemeinhin denken würde.
Ich möchte daran anknüpfen und da stimme ich voll zu, dass das Wahlrecht nicht der Staatsbürgerschaft angekoppelt wird. Es gibt Länder wie Neuseeland, die das Ganze schon so durchgesetzt haben. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich auch schwer tun würde, dann eine Staatsbürgerschaft der anderen abzusetzen. Vielleicht ist das auch ein anderes Problem bei Drittstaatlern. Denn ich würde mich auch schwer tun, wenn ich nicht die Option hätte, zwei Staatsbürgerschaften zu haben oder die doppelte Staatsbürgerschaft zu haben, eine griechische abzugeben und eine deutsche zu erhalten. Im Endeffekt gilt es so, oder würde ich mir das vorstellen, das beste Beispiel, was ich nennen kann, sind die Gewerkschaften. Also man hat hier seinen Lebensmittelpunkt, man arbeitet hier, man zahlt hier Steuern, dann sollte man nach einiger Zeit, ich nenne jetzt mal 5 Jahre zum Beispiel in Deutschland, den Lebensmittelpunkt haben und direkt wahlberechtigt sein. Es geht auch nicht nur um das aktive Wahlrecht, um das Wählen sozusagen, es geht auch um das passive Wahlrecht. Es ist eine Frage von Repräsentation. Wer repräsentiert mich? Denn wenn man sich den Bundestag, die Landtage oder auch die kommunalen Gremien anschaut, ist man wirklich bei Menschen mit internationaler Familiengeschichte unterrepräsentiert. Und das ist ein großes Problem. Das Partizipationsproblem wird auch zum Demokratieproblem. Und letztendlich haben wir damit ganze Stadtteile, die nicht von der Politik repräsentiert werden. Also kann man sie auch nicht parlamentarisch wirklich vertreten. Und das ist das größte Problem. Das Einzige, was bleibt, ist außerparlamentarischer Widerstand dann von den Leuten, wie es auch sehr viele Initiativen gibt, die mittlerweile mindestens das kommunale Wahlrecht für alle fordern.
Noch ein Fakt hinterher, und zwar viele Sinti und Roma, die zum Teil schon in der dritten Generation in Deutschland leben, haben auch oft keine deutsche Staatsbürgerschaft und sind somit auch von Wahlen ausgeschlossen. Genau, das nur am Rande. Und genau, wie ihr schon erwähnt habt, in manchen Bundesländern gibt es ja schon das Wahlrecht auf kommunaler Ebene. Und viele Länder schaffen es auch, das Wahlrecht an Leute, die nicht die Staatsbürgerschaft dort haben, zu binden. Warum schaffen wir das in Deutschland nicht?
Na, das ist eine gute Frage, warum wir das nicht haben. Ich glaube, es ist eine Frage des politischen Willens. Also das ist zumindest das, was ich aus den vielen Jahren, die ich mich mit dem Thema auseinandersetze, gelernt habe. Es wird immer gesagt, oder mal anders angefangen, wir hatten ja den Versuch in Deutschland schon mal 1989 beziehungsweise 1990, als Hamburg und Schleswig-Holstein ein kommunales Ausländerwahlrecht eingeführt haben, weil die eben genau gesagt haben, wir sind ein Einwanderungsland, wir haben Menschen, die lange hier leben, Steuern zahlen, betroffen sind, die dürfen auch, müssen auch mitbestimmen dürfen, haben das Gesetz geändert. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann 1990 gesagt, nein, das geht nicht, weil wahlberechtigt ist laut Grundgesetz das deutsche Volk und das deutsche Volk ist die Summe deutscher Staatsangehöriger. Das haben die gesagt vom Bundesverfassungsgericht und die haben zudem gesagt, dass das dem der Ewigkeitsklausel unterliegt und nicht geändert werden darf. So, und darauf stützt man sich noch heute. Man sagt, 1990 hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar entschieden, Ausländerwahlrecht in Deutschland ist verfassungsrechtlich nicht möglich. Jetzt kommt das große Aber. 1992 durch den Vertrag von Maastricht ist es ja EU-Staatsangehörigen erlaubt, auf kommunaler Ebene wählen und gewählt zu dürfen. Das heißt, da hat man diese Prämisse schon mal aufgebrochen, dieses Dogma, Volk gleich Summe deutscher Staatsangehöriger. Das heißt, so sehr unabänderlich ist es im Grundgesetz dann scheinbar doch nicht, weil es hat ja Bestand seitdem. Und wenn EU-Bürger wählen dürfen und die sozusagen die Möglichkeit haben, obwohl sie keine deutschen Staatsbürger sind, dann ist es prinzipiell verfassungsrechtlich betrachtet auch für andere möglich. Und das führt dann dazu, dass es schlichtweg eine Frage des politischen Willens ist und vor allem eine Position, durch die CDU, durch die Christdemokratische Union geprägt ist, die sagt, die Einbürgerung muss das Ende des Integrationsprozesses sein und erst als deutscher eingebürgerter Staatsbürger hat man das Privileg, auch wählen zu dürfen. Das ist der Stand, den ich da habe. Und dadurch, dass die CDU ja die vergangenen Jahre, wie wir alle wissen, an der Regierung beteiligt war, gab es da so gut wie kein Durchkommen, um das Thema irgendwie politisch auf Bundesebene nochmal anzustoßen.
Ja, es ist der politische Wille, der fehlt, weil man nicht wirklich weiß, wie diese Wählerschaft im Endeffekt sich entscheiden wird. Genau die gleiche Debatte setzt man auch an, vor allem von konservativen Parteien, die sagen, das Wahlrecht ab 16 noch nicht zum Wahlvolk gehört. Genau die gleiche Debatte haben wir dort. Im Endeffekt, wenn ich es rechtsstaatlich betrachten kann, gibt es so viele Juristen, die sagen nein. Aber auf der anderen Seite gibt es genauso viele Juristen, die sagen, ja, es wäre möglich. Aber auf diese Juristen geht man nicht ein. Man geht nur auf diese Juristen ein, die wirklich sagen, nein, es ist nicht möglich. Und die Debatte wird wieder durchgekehrt. Es gab auch eine Kampagne vom Landesintegrationsrat Nordrhein-Westfalen, das kommunale Wahlrecht sofort in Nordrhein-Westfalen einzuführen. Es ging den gleichen Weg, wie der Kollege gerade gesagt hat. Und das meinte ich wirklich, als ich am Anfang gesagt habe, wir sind noch in der politischen Steinzeit. Wir brauchen wirklich einen radikalen Wechsel im Wahlrecht, damit eben das Ganze oder alle hier lebenden Menschen auch politisch repräsentiert werden.
Ja, also das eine ist die Bundesebene, auf der man das Grundgesetz ändern könnte, um ein Wahlrecht einzuführen. Das andere ist auch die Landesebene. Und da wissen wir zumindest aus Sachsen-Anhalt per Rechtsgutachten eines sehr renommierten Staatsrechtlers, dass das in Sachsen-Anhalt möglich wäre, über die Landesverfassung beziehungsweise über das Landeswahlrecht sowohl ein kommunales als auch ein Landeswahlrecht einzuführen. Also auch da ist es ein politischer Wille, der dem entgegensteht, durch eben eine CDU-geführte Landesregierung und wenig Raum für Kompromisse.
Ja, du meintest ja auch im Vorgespräch, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist in anderen EU-Ländern, dass man Drittstaatsangehöriger oder Angehörige ist und wählen darf in dem Land.
Genau, also es sind insgesamt 14 der 27 EU-Staaten, die ein aktives Wahlrecht Drittstaatenangehörigen gestatten, unter unterschiedlichen Voraussetzungen, aber wo es prinzipiell möglich ist. Das heißt, die Mehrzahl der EU-Staaten erlaubt es. In Deutschland gehört zu den 13 Staaten, die das nicht erlaubt oder die keinerlei Möglichkeiten zum aktiven Wahlrecht für Drittstaatenangehörige vorsieht.
Einfach mal blöd gefragt. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das wichtig ist, dass das Wahlrecht für Drittstaatsangehörige eingeführt wird. Warum ist das aber so wichtig?
Ein Wort, was mir halt direkt einfällt, ist einfach politische Partizipation. Es wird seit Jahren immer wieder und immer wieder von den üblichen Verdächtigen gesagt, dass es Parallelgesellschaften gibt, dass Menschen sich nicht integrieren wollen oder dass Menschen sich Deutschland nicht zugehörig fühlen. Aber keiner von diesen Leuten stellt sich die Frage, wie sollen sich diese Leute zugehörig fühlen, wenn sie nicht mal mitentscheiden dürfen, was eben auf kommunaler Ebene passiert oder wie eben gerade auch schon gesagt wurde, was mit den Steuergeldern passiert, die sie ja einzahlen. Also politische Partizipation bringt einem Menschen auch das Gefühl, dass man dazugehört, dass man ein Teil von diesem Land ist. Und wenn Kinder immer noch irgendwie, wenn sie, das war zum Beispiel meine Realität, wenn ich mir irgendwie, ja, einen Büchereiausweis irgendwie holen wollte, dann habe ich immer diese Meldebescheinigung von meinem Vater gebraucht. Also alleine so kleine Sachen haben immer so einen riesen Rattenschwanz irgendwie hinter sich gezogen. Und das führt dann auch irgendwie dazu, dass wenn irgendwelche Politiker auf der Straße dich irgendwie, dir versuchen zu erzählen, was sie im Land verändern wollen und dergleichen, dann hörst du denen aber auch nicht zu, weil du ganz genau weißt, ey, ich kann eh nicht wählen und du hörst nicht richtig zu. Und dann beteiligst du dich eben auch nicht an gesellschaftlichen Diskursen und beteiligst dich vielleicht auch nicht daran, die Gesellschaft zu formen oder neu zu gestalten, weil dir von Anfang an das Gefühl gegeben wird, du gehörst nicht dazu, du darfst ja nicht mal wählen. Und das ist eben, glaube ich, dieser wichtige Punkt. Wenn du möchtest, dass diese Leute sich hier wohlfühlen oder willkommen fühlen, dann musst du denen auch das Recht geben. Aber da kommen wir wieder zum politischen Willen. Dieser politische Wille ist nicht da. Also wir sind kein fortschrittliches Land dahingehend.
Fühlst du dich denn repräsentiert im Bundestag oder auf kommunaler Ebene?
Ich persönlich, also ich komme aus Bremen. Ich fühle mich tatsächlich auf kommunaler Ebene, fühle ich mich schon repräsentiert. Also wir haben tatsächlich viele Menschen, die sich politisch engagieren, als PolitikerInnen auch, mit Migrationshintergrund oder mit einer Migrationsgeschichte. Aber wenn ich mir den Bundestag angucke oder alleine jetzt die KanzlerInnen, KandidatInnen so, dann gar nicht. Auf gar keinen Fall, weil dieses Thema wurde ja auch nicht einmal besprochen gefühlt. Also wir besprechen das jetzt in dem Podcast, was unglaublich wichtig und gut ist, aber seit Wochen läuft irgendwie die Diskussion, was sagen die Parteien dazu und hierzu und zu allem Möglichen. Aber nicht einmal wurde irgendwie über das Wahlrecht für DrittstaatlerInnen irgendwie gesprochen oder Menschen, die deutsche Staatsbürgerschaft nicht haben. Allein das bringt mich schon dazu, dass ich mich nicht repräsentiert fühle.
Ganz kurz, als für die Leute, die sich jetzt fragen, was mit Drittstaaten gemeint ist. Drittstaaten sind Länder, die keine EU-Länder sind. Genau, das nur als Randinformation.
Und Fottes und Auch Alexander, ihr beschäftigt euch ja in eurer Arbeit mit diesem Thema. Warum kann man auch aus so einer vielleicht auch wissenschaftlichen Sicht sagen, dass es wichtig ist oder auf so einer politischen Sicht?
Ja, die Statistiken belegen ja, dass es keine wirkliche politische Repräsentation von 14% der Menschen gibt. 14% haben kein Wahlrecht und werden nicht repräsentiert. Und im Gegensatz zu Refia, ich kenne die Situation in Bremen und ich finde das auch toll, wie viel Vielfalt dort ist, muss ich sagen, dass ich, als ich mich kommunal politisch engagiert habe, wirklich unterrepräsentiert gefühlt habe. In einem Gremium, einem Ratsgremium kommunalpolitisch, waren bei 61 Leuten genau einer mit internationaler Familiengeschichte, vielleicht zwei aus vielen Ecken, aber ich war der Einzige, der wirklich eine offene Migrationsgeschichte auch tatsächlich in dem Fall hatte und habe versucht, natürlich alle mitzunehmen. Das geht nicht. Wir sind Gesellschaft, muss ein Querschnitt sein. Genauso ist es in der Politik. Diese Menschen gehören auch in die Politik. Diese Menschen gehören auch in die deutsche Gesellschaft. Und ich kann es verstehen, dass sie sich politisch nicht repräsentiert fühlen. Und letztendlich regt man sich jedes Mal auf, dass die Wahlbeteiligung zu klein ist. Natürlich, wenn es keine Repräsentation gibt dieser Menschen, wenn ganze Stadtteile ausgeschlossen werden. Ich meine, in meiner Stadt sind 1/5 der Menschen haben einen Migrationshintergrund. Und von denen weiß ich gar nicht, wie viele nicht wählen dürfen. Aber einzelne Stadtteile weisen einen Migrationshintergrund von 40-45% auf. Und gerade die, die nicht wählen in diesen Stadtteilen, das sind die, um die sich die Politik kümmert. Wir brauchen mehr Betroffene in der Politik, damit es wirklich gut läuft. Vor allem im Sozialräumen und Brennpunkten, die die Menschen oder die Politik so gerne nennt, damit sich dort etwas ändert. Denn nur Betroffene können über ihre Stadtteile und die Lebensweise die Politik bestimmen.
Alexander, würdest du auch sagen, dass das demokratiegefährdend ist, wenn nicht alle Menschen im Bundestag repräsentiert werden oder wählen dürfen?
Also ob es demokratiegefährdend ist, ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein Problem, repräsentativ demokratisch, wenn große Teile der Wohnbevölkerung, immer größere Teile der Wohnbevölkerung von politischen Wahlen ausgeschlossen sind. Denn man muss sich ja mal vergegenwärtigen, dass wir ja eine wachsende Wohnbevölkerung in Deutschland haben, gerade durch Zuwanderung der letzten Jahre, aber eine stagnierende und sogar sinkende Zahl an Wahlbeteiligten. Und das ist eben für ein repräsentativ-demokratisches System, was sich ja so versteht, dass die Summe der Bürger und des Landes im politischen System repräsentiert sind, definitiv ein großes Problem. Ja, und das ist auch das, worauf wir als LAMSA immer so ein bisschen hinwirken, dass wir sagen, tut das ja nicht nur für uns, Migrantinnen und Migranten, die wir natürlich uns gern politisch beteiligen wollen und wählen gehen wollen und unser Recht darauf wahrnehmen wollen, sondern es geht ja auch letztendlich um das Selbstverständnis eines politischen Systems, was auf Repräsentativität beruht. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich stichhaltiges ein Argument, was man kaum entkräften kann. Und die anderen Punkte sind ja schon genannt worden. Integrationspolitisch ist es natürlich so, dass man mit politischer Partizipation und mit Möglichkeiten politischer Partizipation natürlich auch die eigene Integration besser vorantreibt. Man weiß auch zum Beispiel aus den Niederlanden, dass sich das auch positiv auf Einbürgerungszahlen auswirkt. Da war es so, dass in dem Jahrzehnt, nachdem man dort ein kommunales Wahlrecht eingeführt hat, die Einbürgerungszahlen sich vervierfacht haben. Ja, weil die Menschen gesagt haben, Mensch, wir dürfen jetzt kommunal wählen, wir wollen auch ein vollständiges Wahlrecht, deswegen lassen wir uns jetzt ganz einbürgern. Das heißt, wenn man sich die ganzen Argumente einmal anschaut, dann spricht eigentlich wirklich nichts dagegen, dieses Wahlrecht einzuführen, aus keinerlei Perspektive. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil die Debatte sehr oft sehr emotional geführt wird und teilweise auch moralisch geführt wird, dem einfach diese Fakten mal entgegenzusetzen und vor allem darauf aufmerksam zu machen, dass es im Sinne Deutschlands, im Sinne des politischen Systems ist, ein Wahlrecht einzuführen.
Genau, eine unserer letzten Fragen richten wir auch nochmal an dich, Alexander. Und zwar hast du im Vorgespräch gesagt, dass es seit 30 Jahren das erste Mal wieder realistische Chancen gibt auf das Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Warum ist das so?
Also ich denke, wenn der Politikwechsel, nachdem es in den Umfragen momentan aussieht, Stichwort rot-rot-grüne Bundesregierung, wenn der stattfindet oder wenn der einsetzt, dann denke ich, wird es auch die Debatte um ein Wahlrecht weiter vorantreiben. Die Bundeskonferenz der Migrantenorganisation hat ja erst kürzlich ein Partizipationsgesetz Vorschlag erarbeitet und den sozusagen die Bundespolitik adressiert. Und VertreterInnen aller drei Parteien, also von SPD, von Grünen und auch von den Linken, haben sehr wohlwollend das aufgenommen und haben auch gelobt in ihren Statements die Punkte, die darin aufgeführt wurden, unter anderem auch das Wahlrecht, wieder auf die bundespolitische Agenda zu rücken. Das hat die letzten Jahre nicht stattgefunden unter einer CDU-geführten Regierung. Da war das auf Bundesebene einfach kein Thema, in den Kommunen oder in einzelnen Ländern durchaus, aber auch nicht mit Nachdruck, muss man dazu sagen. Und ich denke vielleicht, dass von diesem Politikwechsel, der jetzt ansteht, dass davon ein Impuls ausgeht, sich diesem Thema wieder verstärkt bundespolitisch anzunehmen. Man weiß ja, wenn es bundespolitisch eine Rolle spielt, dass auch die Länder sich dann wieder verstärkt dem Thema widmen werden und vielleicht doch mal hinschauen, okay, was können wir denn da machen oder wie können wir denn doch vielleicht ein Wahlrecht zumindest erstmal auf kommunaler Ebene ermöglichen. Das ist die Hoffnung, die wir so ein bisschen setzen in die neue Legislaturperiode unter eben einer anderen Koalitionsregierung. Und ich denke, die ist nicht ganz unberechtigt.
Unsere allerletzte Frage richte ich nochmal an euch drei. Und zwar, was können wir tun, also vor allem auch die Menschen, die diesen Podcast hören, um ein Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerinnenschaft zu erreichen?
Ich würde sagen, die Diskussion und den Diskurs immer weiterführen und immer in den Vordergrund tatsächlich führen, weil viele Menschen, die es betrifft, ich gehe jetzt von meinem Vater zum Beispiel aus, der in zweiter Generation, der ist hier aufgewachsen zur Schule und der hat das nie richtig hinterfragt, weil das für ihn immer so selbstverständlich war. Aber für die Generationen, die jetzt folgen und für uns junge Menschen und auch ältere Menschen, wir sollten einfach immer darüber sprechen, jeden damit nerven und auch demonstrieren und einfach das Thema nach vorne bringen. So, das würde ich sagen tatsächlich.
Ja, ich würde dann weitermachen und den Punkt zivilgesellschaftlichen Druck auf jeden Fall setzen. Der außerparlamentarische Druck ist natürlich auch sehr wichtig. Alex hat gerade angesprochen, dass es momentan noch kein Thema in den Parlamenten ist und es nicht, wenn es kein Thema in den Parlamenten ist, muss es reingetragen werden in die Politik und in den politischen Diskurs. Es sind auch sehr viele Bündnispartnerinnen und Bündnispartner, nicht nur die LAMSA und andere Organisationen, die sich darum kümmern, sondern auch der DGB, Gewerkschaften, sind für ein kommunales Wahlrecht zumindest und haben Kampagnen gestartet. Menschenrechtler, Demokratieforscher und nicht zuletzt die so vielen tausend Migranten-Selbstorganisationen, die endlich das fordern, was eigentlich selbstverständlich ist, nämlich ein Wahlrecht für Menschen, die hier schon leben. Wenn ich von meinem Vater spreche, der ist 35 Jahre in Deutschland, hat immer noch kein Wahlrecht zum Beispiel.
Das Wichtige ist, das ist ja angesprochen worden. Ich denke auch, es ist nach wie vor wichtig, das Thema immer wieder auf die Agenda zu rücken, insbesondere jetzt vor Wahlen, wie wir es ja dieses Jahr hatten, sich Unterstützer zu suchen, auch in der Mehrheitsgesellschaft, also gerade mit Blick auf wohlfahrtsstaatliche Organisationen, die mit ins Boot zu holen, weil die natürlich nochmal eine ganz andere Grundlage, ganz anderen politischen Druck auch aufbauen können, Gewerkschaften, also ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis einfach suchen für das Thema oder generell für das Thema Partizipation und da gesellschaftlichen Druck aufbauen. Und die Geschichte zeigt ja, dass da viel möglich ist und da kann ich auch immer nur appellieren, einfach, ja, immer weiter am Thema dran zu bleiben und mit Parlamentariern, PolitikerInnen natürlich auch immer wieder ins Gespräch zu kommen, in Parteien zu gehen, auch weil das ist ja eine Möglichkeit, die Migrantinnen unabhängig von der Staatsbürgerschaft freisteht. Das wissen auch viele nicht. Also da braucht man keine deutsche Staatsbürgerschaft, um Mitglied in Parteien zu werden und dann dort weiter für das Thema zu werben. Ich glaube, das sind die wichtigen Schritte, die es dafür braucht. Und natürlich dann auch in die Öffentlichkeit das Ganze zu tragen und da die Unkenntnis, die da weitreichend besteht, die aufzuklären.
Wunderbar. Tausend Dank an euch alle drei. Vielen Dank für euren Input, für eure Zeit, für eure Gedanken. Und dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Und danke, dass ihr da wart.
Auch von mir vielen Dank.
Wir haben zu danken. Ihr leistet ja das Tableau, dass wir dann über dieses Thema reden. Letztendlich ist es dann im politischen Diskurs und man packt es auf die Agenda. Danke vielmals für die Einladung.
Genau, ich schließe mich da an. Dankeschön.
Alle wichtigen Infos zur Folge und weiterführende Links packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes.
Und falls ihr noch weitere Gedanken zum Thema hören wollt, hört euch auf jeden Fall Folge 32 rein. In der haben wir nämlich über das Thema Wahlrecht ohne deutschen Pass mit Jules El-Khatib und Sandile Ngonu gesprochen.
Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir reden sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an solidaripod@gmail.com oder einfach ein DM auf Instagram. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.